Max, ich war heute leider nicht so kreativ für eine gute Einleitung, aber dann habe ich mir gedacht, ich kann ja einfach eine customizen.
Das ist eine gute Idee, Jascha. Schmeiß die Chaosmaschine an und halt die Kreativwerkzeuge bereit.
Ja, ich frage jetzt die KI, dass sie mir bitte 5 random Begriffe geben soll und schon ist die Einleitung fertig.
Und so schleicht sich KI auch langsam in euren Lieblingspodcast. Dann, dann,
so sieht's aus. Ja, Max, worum geht's denn heute?
Ja, also wir beschäftigen uns heute so ein bisschen mit dem Thema, wenn wir als Spieler so ein bisschen zu Designern werden, weil nämlich die Spiele customizable Inhalte haben.
Mhm.
Und da wollen wir auch so ein bisschen für euch näher bringen, was für uns eigentlich diese customizable Spiele sind. Weil da haben Jascha und ich, als wir über diese Folge gesprochen haben vorab und uns diese Idee überlegt haben, beziehungsweise Jascha, der Impulsgeber war, haben wir auch darüber gesprochen, wo liegt für uns eigentlich der Unterschied zwischen customizable Gameplay und dem eigentlichen Legacy-Gameplay, wie zum Beispiel bei Gloomhaven, Pandemic Legacy, Risiko Legacy gibt's ja auch. Ne? Wie ist da für uns der Unterschied zu schreiben? Und da wollten wir euch jetzt einfach mal einen kurzen Abriss dazu geben, dass ihr überhaupt wisst, worüber wir jetzt die nächsten x Minuten mit euch reden.
Ja, sehr, 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 sehr schön die Inspiration zusammengefasst, Max.
Danke, danke, danke.
Ja, tatsächlich ist es nämlich so, wir sind bei der Themenrecherche oder ich bin bei der Themenrecherche auf so einen Artikel zu dem Thema gestoßen und da ging es auch zu einem sehr großen Teil halt um Videospiele generell und mit so einem kleinen Exkurs in die Richtung analoges Gaming und so Nicht-Gaming-Software, die man zum Beispiel auf der Arbeit so benutzt, wenn man sich selber so kleine Tools programmiert und eben auch um die Art und Weise, wie sowas sich verbreiten kann. Und da kam mir dann so ein bisschen die Idee, in der Videospielwelt ist das ja gang und gäbe heutzutage, dass Spiele gemoddet werden. Also mein Paradebeispiel, woran ich immer denken muss, ist ja Skyrim. Da gibt's ja, also das Spiel ist ja mittlerweile sehr, sehr alt. Also verhältnismäßig alt, aber mir kommt das gar nicht so vor. Aber tatsächlich, wann kam Skyrim raus? Vor über 10 Jahren auf jeden Fall.
Ja, da war ich, glaube ich, gerade frisch in der Oberstufe angekommen oder so. Das ist deutlich älter als 10 Jahre, Jascha. Also ich guck's noch mal gerne nach, während wir hier so drüber reden, aber ich glaube, das war 2011. Nee, da war ich dann nicht mehr ganz so frisch in der Oberstufe, da war ich dann schon fast im Abi. Da war ich schon fast durch.
Ja,
aber 2011, ja,
aber
15 Jahre fast.
14 Jahre. Ja, genau. Ja, und ich finde, also für mich einfach durch meine eigene Zeitwahrnehmung fühlt es sich nicht so alt an, aber wenn man heute auch mal Skyrim sich neu zulegt, da sind mittlerweile in dieser Special Extended Edition, das ist die man jetzt so standardmäßig in den meisten Stores so finden kann, da ist das schon nicht direkt gemoddet, aber es wurden einige Aufwertungen, die historisch gesehen mal Mods gewesen sind, offiziell in das Spiel übernommen, um das grafisch ein bisschen aufzuhübschen. Und da geht es jetzt vor allen Dingen um die Optik. Es gibt auch so ein paar Gameplay-Mods für das Spiel, aber du kannst theoretisch ja, wenn ich so an Half-Life und so denke, du kannst ja auch mechanisch bei Videospielen zumindest richtig viel machen. Und einige von diesen Mods sind ja dann eben auch eigenständige Titel geworden. Ne? Also siehe Counter-Strike, ist ja der Multiplayer-Klassiker schlechthin, ist ja auch eine Half-Life-Mod gewesen.
Das stimmt. Oder hier, wenn ich daran denke, zum Beispiel DayZ, ist ja auch super bekannt. Das ist nur eine Arma-Mod gewesen, von dem Shooter Arma.
Richtig.
Also das ist schon pervers. Genau.
Ja, und in der Videospielwelt hat man es eben relativ leicht dann diese, das ist ja letztendlich Customized Content, oder es ist eine Customization, wenn man es so auslegen will. Und es ist ziemlich einfach, das zu verbreiten, ne? Also du kannst Mods ja hochladen und zum Teilen anbieten und dann verbreitet sich das. Und bei Brettspielen ist das Ganze ein bisschen komplexer, ne? Also du kannst ja nicht deine eigene angepasste Version von einem Spiel einfach mal so per Post verschicken. Und aus markenrechtlichen Gründen kannst du ja auch nicht einfach so rigoros unter dem gleichen oder einem leicht angepassten Namen von einem richtigen Brettspiel deine Customization irgendwie vertreiben. Also das ist ja schon ein ziemlich großer Unterschied zwischen diesen beiden Medien an der Stelle.
Das stimmt, das stimmt. Gut, es ist aber auch schwierig, finde ich, das Ganze vernünftig zu machen. Und da muss ich, glaube ich, den Spieleentwicklenden da draußen wieder so ein bisschen den Rücken halten. Machst du Customizable Content im Brettspielbereich, hast du ein unglaublich hohes Risiko, dass das Spiel gebrochen wird.
Mhm.
Finde ich persönlich zumindest, weil du hast sofort das Risiko, dass irgendwer so einen absoluten Bonkers-Totschlag da veranstaltet, dass einfach die selbstgebauten Inhalte das komplette Gleichgewicht sprengen. Ne? Also typisches Wording, was mir dabei einfällt, wir haben das Spiel in Runde 2 kaputt optimiert.
Ja, du hast recht. Und das ist natürlich dann eine Ressourcenfrage auch, ne? Also bis so ein Grundspiel von, also ich sag jetzt mal so ein aufwendig produziertes Brettspiel rauskommt, ist ja in der Regel im Idealfall eine Menge Testing da drin, ne? Also dann hast du da Peer Groups, die rangehen und verschiedene Sachen ausprobieren, du holst dir Feedback aus vielleicht der Community oder aus deinen TestspielerInnen eben dann da rein und arbeitest damit. Und das als so Privatperson oder so semi-offiziell überhaupt mal nachzubauen in dem Umfang, ist ja eigentlich gar nicht möglich. Also ich würde behaupten, alle solche so Anpassungen im größeren Ausmaß, genau wie du sagst, die haben einfach diese Anfälligkeit, weil du in der Regel nicht die Ressourcen hast, das genauso intensiv zu verproben, wie es der ursprüngliche Hersteller gemacht hat.
Ja gut, das stimmt natürlich. Das, ja, hast du natürlich recht, das scheitert schneller.
Ja. Also liegt irgendwie in der Natur der Sache. Aber Max, bevor wir weiterreden, lass uns doch mal über diesen Begriff Customizability generell mal so sprechen. Der ist nämlich gar nicht so eindeutig, wie man denken könnte. Und zwar bin ich mal losgegangen und habe geguckt, was sagen denn zum Beispiel BGG und andere Quellen zu diesem Wording. Und es scheint so zu sein, dass es bei Boardgame Geek tatsächlich mal eine Kategorie gegeben hat. Also du kannst ja da, wenn du in der Spielsuche die erweiterten Filtereinstellungen anmachst, dann kannst du da nach verschiedenen Mechaniken oder so Kernelementen und Typen von Spielen filtern. Und Customizable ist da, stand jetzt nicht mehr drin, war es aber wohl mal. Man hat sich also anscheinend irgendwie bei BGG alleine dagegen entschieden, das weiter zu verwenden. Und ich habe dann auch relativ zügig gemerkt, warum. Wie gesagt, weil das in ganz, also weil du im Grunde genommen die verschiedensten Phänomene bei Brettspielen als customizable benennen kannst, wenn du es willst. Ich habe mal so eine Definition als Beispiel dabei. Und zwar hat das ein Nutzer im Forum geschrieben namens Markus Hagenauer Junior. Ich weiß nicht, ob es sein echter Name ist oder nur ein Alias. Aber er sagt, customizable games are games where you make decisions about your resources before you actually start playing. This is for example the deck building in Magic the Gathering or the choice of units you want to use in a Warhammer game. Also die Definition, die er hier anführt zu Customizability, bezieht sich nicht auf das Spiel und das Spielmaterial oder die Regeln, sondern alleine auf das, was du im Vorfeld für dich selber, für deine eigene Ausgangslage im Spiel festlegst. Du stellst dein Deck zusammen, du stellst dir deine Armee auf bei Warhammer. Und das ist anscheinend auch die Definition, unter der das bei BGG eine Weile lang gelaufen ist. Und ich muss sagen, ich habe daran überhaupt nicht intuitiv gedacht bei diesem Begriff Customizable. Weiß nicht, wie du das siehst.
Nee, prinzipiell hätte ich das so auch nicht erwartet, muss ich tatsächlich zugeben. Aber wir hatten ja bei der Grundunterhaltung zu dieser Folge schon rausgefunden, dass bei mir Customizable auch den Legacy-Part mit eingeschlossen hätte, obwohl es ja eigentlich eine eigene Begrifflichkeit darstellt. Also da nehme ich mich jetzt nicht als Vorreiter der klaren Definitionen.
Du, aber ich glaube, in der Hinsicht bist du da ein Vorreiter, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass das dazu beigetragen hat, dass man diesen Begriff nicht mehr als Kategorie bei BGG verwendet. Weil das eben, das merkt man dann auch in der weiteren Diskussion in diesem Thread, in dem ich unterwegs war, dass das sehr kontrovers dann diskutiert wurde. Und im Großen und Ganzen habe ich für diesen Begriff Customization so drei Ansätze gefunden. Das eine ist das, was der Markus Hagenauer gerade beschreibt, ne? Also du modifizierst quasi die Voraussetzungen, mit denen du in das Spiel startest, aber im Rahmen der Regeln, die das Spiel vorgibt. Wenn du jetzt zum Beispiel Willen des Wahnsinns spielst, dann ist es nicht Customization, wenn du hingehst und du sagst, mir stehen jetzt einfach von Anfang an alle Items zur Verfügung, sondern das, was er damit Customizability meint, ist, dass du im Rahmen der Regeln am Anfang aus deinen Start-Items zum Beispiel was auswählen kannst. Und im Laufe des Spiels dann eben neue Items für dich sammelst und damit deinen Charakter und deine Fähigkeiten eben ausbaust, veränderst und so einen individuellen Spielstil damit formst. Das ist das, was er damit meint. Das wäre quasi so der eine Punkt. Das zweite, das wäre das, was mir so in den Sinn kam, nämlich Customizability im Hinblick auf die Regeln des Spiels selbst. Dass du eben nicht nur mit dem, was das Spiel dir gibt, arbeitest, sondern selber noch Dinge hinzufügst und sagst, hey, sowas wie zum Beispiel Hausregeln. Du erinnerst dich, Max, frei parken bedeutet, ich bekomme den Geldtopf, der in der Mitte liegt.
Ja, ja, genau, genau.
Wo wir jetzt ja wissen, genau, wo wir jetzt ja wissen, das ist eine Customization, wenn man so will. Das ist eine Hausregel, die in der Anleitung nicht wirklich vorhanden ist, aber von der irgendwie alle denken bei Monopoly, es gäbe diese Regel.
Monopoly ist sowieso die größte Shitshow an Customization, die ich je gesehen habe. Und auch, ja, auch der Mandela-Effekt. Alle denken, der scheiß Monopoly-Mann hat einen Monokel. Hat er nicht.
Stimmt. Aber das ist total, es ist wirklich absoluter Wahnsinn. Ich glaube, ich behaupte jetzt einfach mal, die meisten auch von euch, von unseren ZuhörerInnen da draußen, wenn ihr das erste Mal wirklich die Monopoly-Anleitung von Anfang bis Ende lest, da werdet ihr immer irgendwie was Neues sehen, worüber ihr stolpert, weil sich einfach bestimmte Hausregeln über das normale Spiel so fest etabliert haben. Das ist ja auch der Mandela-Effekt. Ne? Wir glauben kollektiv, dass man sich entscheiden kann, ob man eine Straße kauft oder nicht. Und wenn ich sage, nein, ich kaufe sie nicht, dann gehe ich einfach weiter. Aber dass das eine Versteigerung der Straße auslöst,
ja,
das spielen relativ wenige Leute so.
Also wie gesagt, als wir die Monopoly-Folge mit der Miskatonic-Universität gemacht haben, kein Scheiß, ich habe Monopoly vollkommen neu gelernt. Alles davon war mir neu, in Anführungsstrichen. Also ich habe wirklich hartes Räuber-Monopoly gespielt. Mein Vater hat früher immer weil meine Oma mit ihren Mädels immer Kanaster mit eigenen Regeln, mit Hausregeln gespielt hat, hat mein Vater das früher immer Räuberkanaster genannt. Alles, was nicht so regelkonform wie die Spielregeln war, war Räuber.
Das ist aber eine gute Bezeichnung. Es war immer auch schön, so eine Runde aus Damen, die da Karten spielen, so zu betiteln. Ja,
natürlich.
Sehr gut.
Mit den eigenen Beschissregeln da. Es war immer hart, wenn du dann mit Oma Kanaster gespielt hast und die hat ihre eigenen Regeln ausgepackt. Hast du wieder, bist du scheiße, schon wieder verloren.
Was ist da denn jetzt los? Und wir haben ja schon festgestellt, diese Versteigerungsgeschichte als Hausregel bei Monopoly, die macht das Spiel für mich besser, alleine dadurch, dass es das Spiel verkürzt. Weil immer, wenn wir früher Monopoly gespielt haben, hast du ewig lange gewartet, weil keiner oder jemand, der auf eine Straße raufgekommen ist, die du selber unbedingt haben wolltest, dann einfach weitergegangen ist. Ne? Und in den echten Monopoly-Regeln hättest du dann die Gelegenheit, die zu ersteigern in dem Moment. Aber gut, wir wollen nicht zu viel über Monopoly reden, aber das ist so ein Beispiel dafür. Ne? Und der dritte im Bunde sozusagen, das wäre dann die Customization des Spielmaterials. Beispiele dafür wären, du erinnerst dich an Codenames, eine unserer ganz ersten Folgen. Da gibt's ja auch Karten, die du selber einfach erstellen kannst. Ne? Also die haben das Layout wie die übrigen Spielkarten, aber du kannst da dann eben mit einem Permanent Marker einfach selber draufschreiben. Oder auch bei Vip Rip, da gibt's ja auch diese Blankokarten, wo du losgehen kannst und einfach selber was noch hinzufügen kannst zu dem Spiel an sich. Und natürlich zu guter Letzt, ne, erinnere dich an unseren Besuch in Augsburg, wo wir waren dieses Jahr. Das schöne Tabletop-Game, was dir und Jo da präsentiert wurde, das ist, finde ich, auch so ein Fall, wo du halt Spielregeln zwar hast, ne, aber du kannst quasi deine Figuren in dem Fall ja vollkommen frei aussuchen und deren Effekte dann selber eben customizen.
Ja, wobei das Figurenthema, das hat, glaube ich, also das hat wieder eine eigene Sparte, die kann ich aus dem Tabletop-Segment herholen. Das ist einfach ein miniaturenagnostisches System. Da das Customizable da dran ist vermutlich eher das Echo, das du dir erstellst, oder dein Armeeanführer. Den customizest du dir komplett mit Vorgeschichte, was hat er als Kindheit erlebt, hier und da und hoppsasa. Also da hast du daher den Customizable Content als bei den eigentlichen Armeesoldaten, nenne ich das jetzt mal. Weil die sind tatsächlich einfach nur miniaturenagnostisch, weil man natürlich keine ganze Miniature Range zu dem Spiel rausdesignen möchte.
Und miniaturenagnostisch würde dann halt bedeuten, dass im Grunde genommen nur die Repräsentation dieser Figur, also die kleine Spielfigur, die Miniatur eben, austauschbar ist. Mhm. Aber abgesehen von deinem Haupthelden, haben die alle die gleichen Stats oder Funktionen?
Nee, nicht ganz. Miniaturenagnostisch ist an der Stelle einfach nur, dass du keine vom Spielsystem vorgeschriebenen Miniaturen brauchst. Also Echoes of Steel kommt nicht mit einem festgelegten Modell für einen Musketenschützen. Sondern du kannst dir deinen Lieblingsmusketenschützen aus deiner Age of Sigmar-Sammlung nehmen oder aus deiner Warhammer-Fantasy-Sammlung oder aus deiner Freebooters-Fate-Sammlung. Kannst du dir deinen Lieblingsmusketenschützen nehmen und sagen, das ist jetzt mein Musketenschütze. Weil du kein vorgeschriebenes Modell dafür hast. Du hast nur einen vorgeschriebenen Maßstab. Deswegen ist das
miniaturenagnostisch. Okay, und die Musketenschützen selbst sind aber von ihrer Funktion und von dem, was sie im Spiel machen, alle gleich.
Korrekt, so ist
egal
es.
Welche Figur.
Außer du hast, du hast halt das Einzige, bei solchen Spielen hast du Rangunterschiede. Du kannst Rekruten, du kannst Veteranen und du kannst Elite-Soldaten, wenn ich das noch richtig weiß, nehmen. Müsste ich aber auch nochmal selber nachgucken.
Ah.
Na, also das ist das Einzige, das ist der einzige Unterschied. Die können mehr Ausrüstung mitnehmen und sind besser in dem, was sie tun. Das ist das Einzige, was sie unterscheidet. Na, also der Customize-Aspekt hast du da tatsächlich am ehesten bei dem Echo, weil du das halt wirklich auf dich selbst individualisierst mit deiner Vorgeschichte. Ne?
Mhm. Und für diese Customization gibt's dann aber auch Vorgaben in den Regeln, ne? Also du kannst nicht losgehen und dir da den Überkiller-Mega-Helden mit beliebigen Stats erstellen. Das heißt, also das wäre dann eher so der Fall, wie wir es bei Trading Cards Game hätten. Also du kannst deine Ausgangslage, ne, der Held, mit dem du spielst, den kannst du anpassen. Aber die Regeln des ganzen Spiels selber nicht.
Korrekt, so ist es.
Wenn ich es richtig verstanden
habe. Also die Regeln selbst sind statisch, sage ich jetzt mal. Du beeinflusst halt nur, wie du in dieses Spiel reinstartest, also mit was du reinstartest. Ne, die Grundvoraussetzungen sind alle gleich. Alle würfeln, alle haben Züge. Ne? Da nimmst du keine Customization vor, ich glaube, das lässt sich auch schwer vergleichen, weil es ein Tabletop ist. Ich glaube, Tabletops kannst du allgemein nicht gut in diesen Customization-Kontext setzen, weil ich ja beim Tabletop allgemein durch das Listenbauen, also das Armee-Mustern, habe ich ja alleine schon eine Customization vor jedem Spiel sozusagen. Ne? Also ich glaube, da lässt sich dieses Konzept mit der Customization entweder nicht gut anwenden oder alles ist customized.
Ja, das ist es. Ne? Oder man nimmt da wirklich diesen ganz, ganz speziellen, dieses spezielle Verständnis von Customization, ne? Im Sinne von Ausgangslage anpassen. Ja. Wenn du übrigens bei BGG einfach mal in die freie Suche Customization eingibst, dann findest du fast nur Kartenspiele und so Deckbuilding also eben Spiele, die das als so eine Kernmechanik haben. Weil eben, ja, also fast alle dieser Kartenspiele, die eben Deckbuilding haben, viele RPGs und Dungeon Crawler fallen da auch mit rein, bei denen man eben Fähigkeiten erwirbt. Ne, das sind eben diese typischen Vertreter von dieser einen Sorte der Customization, sage ich mal, wo eben alles so im Rahmen des Spiels anpassbar ist, aber nicht das eigentliche Spiel selbst. Was ich auch beobachtet habe, Max, vielleicht teilst du den Eindruck. Also wir erleben ja, dass auch so offizielle Grundspielvarianten immer häufiger mit so speziellen Spielmodi kommen. Also es gibt immer mehr Spiele, die auch einen Solo-Modus zum Beispiel dabei haben, was ich sehr cool finde. Oder dann eben so eine Zwei-SpielerInnen-Variante anbieten. Und ich beobachte da, dass das auch immer ausgeklügelter wird. Also früher hattest du vielleicht, wenn es hochkommt, mal so eine Regel wie, hey, wenn ihr das Spiel nur zu zweit spielt, dann lass dieses oder jenes Element weg. Oder nimm einen Würfel weniger oder solche Sachen. Und heute geht das tatsächlich so weit, dass du, wie zum Beispiel bei Calico, wenn du eine Singleplayer-Variante startest, dann hast du richtig so Achievements, die du jagen kannst. Und so eine Art Bot, die dagegen dich spielt. Also so einen mechanischen Gegenspieler, der auch nach eigenen Regeln wieder arbeitet. Also das ist zwar dann keine Customization, die von dir ausgeht, aber es gibt dieses Angebot, verschiedene Varianten vom Spiel zu spielen. Und unter dem Gesichtspunkt hast du dann manchmal tatsächlich auch die Wahl. Also dann suggeriert dir das Spiel, wenn du den Singleplayer-Modus machst, kannst du für eine besonders schwere Variante zum Beispiel dieses oder jenes weglassen oder dein Zielwert höher stellen oder bestimmte Startressourcen weglassen und solche Sachen. Also da ist einfach ein größeres Angebot heute da, was ja auch den Wiederspielwert ein bisschen erhöht. Ne?
Das stimmt auf jeden Fall. Ich finde nur, das Thema Customizable Content in Games wird viel billig abgearbeitet, nenne ich das jetzt mal vorsichtig. Weil für mich definiert sich dieses Customizable halt dadurch, dass wir als Spielende aktive Inhalte schaffen oder verändern, die dann auch, wie wir gerade schon gesagt haben, aktiven Einfluss auf die Spielmechanik haben in irgendeiner Weise und nicht nur kosmetischer Natur sind. Das wäre jetzt so meine Definition dafür gewesen, um es mal in einem Satz sauber abzufassen. Und wenn du diese schreib halt irgendeinen Begriff auf deine Karte hast, so Cards Against Humanity oder die deutsche Variante BAM, welches auch wie immer wir uns da an die Nase ziehen wollen. Oder auch hier zum Beispiel Horrible Therapist.
Ja.
Da hast du ja wirklich einfach nur Blankokarten drin, auf die du einfach deinen Begriff schreibst. Das hat überhaupt keine Relevanz auf den Spielinhalt mehr oder weniger. Das schafft nur eine andere Situation und ist austauschbar und völlig belanglos, was du da drauf schreibst. Gerade so Cards Against Humanity, weißt du, da schreibst du die Thermoskanne voll Matt auf. Das hat keinerlei mechanischen Einfluss. Außer, dass du plötzlich eine Thermoskanne voll Met hast und eine optische Attrappe mehr oder weniger. Ne?
Genau, das würde ich auch so eher in die Richtung, also das ist auch ja Customizability, aber das geht für mich so in die Richtung Spielzeit verlängern. Weil wir haben eine Weile lang so intensiv Cards Against Humanity gespielt, dass das einfach irgendwann keinen Spaß mehr macht, weil du halt die Begriffe alle schon kennst und quasi jeden Witz, jede Kombination irgendwie schon mal gehört hast. Ne, also das sehe ich auch wie du, das ist mehr so, um die Leute länger am Ball zu halten. Das ist nicht wirklich was jetzt was das Spiel irgendwie so richtig aufwertet oder ein ganz anderes Spielerlebnis bietet.
Ne? Wilder Take, Cards Against Humanity hat noch nie Spaß gemacht.
Was, findest du nicht?
Nee, ich mochte das noch nie. Aber
was? Aber du mochtest doch Horrible Therapist.
Ja, Horrible Therapist mochte ich, weil das diese lustigen kleinen Cartoons dazu waren. Aber ich fand, das lag aber auch vielleicht einfach daran, dass ich das mit den falschen Leuten gespielt habe, Cards Against Humanity. Weil früher habe ich Cards Against Humanity in einem Freundeskreis gespielt, wo der Peniswitz immer gewonnen hat. Also der Pipi-Kaka-Humor hat immer gewonnen. Ja. Ob der grammatisch Sinn gemacht hat oder nicht, war egal. Und
ja, das, ich weiß.
Ich weiß nicht. Irgendwie, als wir das dann zusammengespielt haben, dann haben wir ja auch teilweise die englische Variante gespielt. Da sind dann bei vielen Sachen, war ich dann einfach raus, weil ich dachte so, warum ist das jetzt witzig? Weil das irgend so ein englischer Z-Promi war, den zwar irgendwie alle kannten, aber ich konnte mit dem nichts anfangen. Und dachte ich so, aha, okay. Und das waren so meine Experiences mit Cards Against Humanity, wo ich dann dachte, ja gut, wenn die Thermoskanne voll Met einfach immer gewinnt, dann brauche ich mich hier halt auch nicht hinsetzen. Na, dann mache ich mir auch keine Gedanken, sondern lege einfach irgendwas hin, auf das schnell vorbei ist.
Ja, da hast du natürlich absolut recht. Ne? Wenn das, ich kenne auch genau diese Situation. Wenn ein richtig guter Witz, der muss gar nicht von mir selber kommen, bei Cards Against Humanity eine richtig gute Combo, die auch irgendwie smart ist und vielleicht sogar noch eine zweite Ebene irgendwie hat. Und dann hat jemand Mecha-Hitler dabei und der gewinnt dann. Weil du merkst, die Leute verstehen einfach den Gag nicht.
Ja.
Max, das ist der Fluch des Schlauseins.
Jetzt haben wir gleich 30 Monokel Euro verloren, ey.
Und womit? Mit Recht.
Ja, aber wirklich. Leute, schreibt es in die Kommentare. Wenn Jascha irgendwie bestraft werden muss, dann sagt das, dann finden wir dafür eine Lösung. Keine Ahnung, dann falte ich Eselsohren in seine Bücher oder so.
Oh, du würdest es nicht wagen. Ich glaube, wer Cards Against Humanity gespielt hat, der kennt aber die Situation. Man macht sich viel Gedanken für einen Witz und dann gewinnt Mecha-Hitler. Das ist halt ja. So.
Sad but true.
Ja, aber ich nehme schon mal mit, Max, wenn ich dir irgendwie eine unangenehme Sache sagen muss oder dir irgendwas mitteilen muss, dann verpacke ich das mit irgendeinem Cartoon. Hier, deine Strompreiserhöhung. Und dann nehme ich so.
Ja, die Stadtwerke verteilen das übrigens nicht mit Dings, mit lustigen Cartoons. Da kriegst du einfach nur ein beschissenes Schreiben. Hallo, wird wieder teurer, tschüss.
Ja, guck mal, Ikea hat das verstanden mit dem witzigen Männchen vorne dran.
Wirklich, es ist so.
Aber dieses Männchen sieht doch immer aus, als würde das Zigarettenwerbung machen, so nebenberuflich.
Ist wahrscheinlich auch so, Ikea zahlt vielleicht alleine nicht genug.
Ja, da muss man halt gucken, wo man
oder bleibt. Das Maskottchen muss einen Zweitjob annehmen. Soweit ist es schon.
Eieieiei.
Warte mal, bis Tauli irgendwie im Kinderparadies anfängt zu arbeiten.
Bisschen kiffen? Bisschen kiffen?
Oh, geschädigte Software-Generation. Krass.
Ja.
Aber ich glaube, wir haben euch so ein bisschen deutlich gemacht jetzt, wo unser Problem, beziehungsweise wo so ein bisschen das Problem mit Customizable Content liegt. Jascha, ich habe mir auf jeden Fall ein Spiel rausgesucht, wo es ganz geil funktioniert. Beziehungsweise zwei. Soll ich einfach mal weitermachen, damit du dein Stimmchen schonen kannst?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was du in petto hast.
Der Trick ist nämlich, das ist, Achtung, es ist alles hier eine subjektive Meinung, ganz wichtig. Ne? Ich für meinen Teil zumindest, ich weiß nicht, wie Jascha das macht, aber ich für meinen Teil nehme mir nicht raus, zu sagen, hey, meine Meinung ist richtig und wichtig.
Wieso hast du das auf mich gerade so komisch?
Weil ich ja nicht für dich sprechen darf, ob du das genauso siehst. Deine Meinung
ist Spieler. Ich dachte, du willst dass ich es anders sehe.
Nein. Ich kann ja nur nicht so für dich sprechen. Okay. Nein. Aber wir sind ja immer mit einer subjektiven Meinung unterwegs hier bei uns im Podcast. Und meine subjektive Meinung ist, dass Customizable Content da super gut funktioniert und super cool ist, wo man eben nicht aktiv auf die Spielstärke einwirkt. Weißt du, wie ich das meine? Also nicht aktiv das Balancing beeinflusst und Min-Maxing und sowas ermöglicht, sondern wo er, sag ich jetzt mal, mit Humor in einem kooperativen Gameplay auf die Story mit einwirkt, wenn du so willst. Und da habe ich das Spiel Forgotten Waters an der Hinterhand. Das ist ein...
Da musst du mich abholen.
Ein absolut geiles Piraten-Storytelling-Game von, also aus dem Hause Asmodee, kommt von Playdead Games und es ist einfach großartig. Das ist ein Piratenspiel wirklich. Also jeder kriegt eine Rolle zugeteilt. Es gibt den Ausguck, es gibt den Quartiermeister, es gibt den Proviantmeister, es gibt den Kanonier. Und die Rollen müssen gleichmäßig auf alle verteilt werden, so wie halt Spieler am Tisch sind und Bock haben. Dann sucht sich jeder eine Piratenfigur aus und es gibt so Sternzeichenbögen. Da musst du dir dann deinen Wunsch-Sternzeichen nehmen. Da gibt es immer einen kleinen Story-Abriss zu, was dieses Sternzeichen quasi ausmacht. Das kann dann der Eimer voll Fisch sein oder sowas. Sternzeichen. Das nimmst du dann, faltest du zusammen und dann werden dir im Innern 4 Fragen gestellt. So, trage ein Gemüse ein, das du magst. Trage ein Tier ein, ein Landsäugetier ein. Trage einen Deko-Gegenstand ein. Und das musst du dann da eintragen. Und dann, wenn du im Spiel fortschreitest, das ist ein storygetriebenes, kooperatives Spiel, wo man eine, je nachdem welches Szenario man spielt, eine Story verfolgt. Wir haben jetzt zum Beispiel beim letzten Mal, haben wir mit unserem Captain Okoro, die Frau wurde getötet von dem Captain und der wollte unbedingt das Herz einer Hexe, weil der Sage nach das Herz einer Hexe dir einen Wunsch erfüllen kann. Mhm. Und wir haben natürlich, treue Crew wie wir sind, unserem Captain beigestanden und nach einer Hexe gesucht, die wir töten können. Nicht so löblich. Und du schreitest daran halt voran. Wenn du dann bestimmte Skills levelst und so weiter, kann das sein, dass du dir ein Kreuzchen in deinem Sternenbild machen kannst und an bestimmten Ecken im Sternenbild schaltest du sogenannte Sternenbildereignisse frei. Und das sind dann Story-Geschichten, wo diese Begriffe, die du vorher eingetragen hast, Relevanz bekommen plötzlich. Die liest du dann auch vor. Du kriegst am Ende der Geschichte meistens auch irgendeine Belohnung für das Erlebnis in dieser Geschichte. Die liest du dann vor und da kamen dann so Dinger bei mir raus. Zum Beispiel in meiner einen Geschichte war dann auf dem Schiff, wo ich vorher angeheuert hatte, vor diesem Schiff, musste ich dann fliehen, weil an Bord die Erbsenpest ausgebrochen war.
Die Erbsenpest.
Mona kam dann, weil sie einen Soßennamen eintragen sollte, kam Monas einer Charakter dann plötzlich aus dem Fort Gaudas Glorie. Und Mona hatte sich dann irgendwie auf einer Feier, hatte sie sich dann eine Galeonsfigur in die Hosentasche gesteckt, weil sie ein Deko-Element eintragen sollte. Und dann hatte sie halt eine Galeonsfigur in der Hosentasche. Das hat prinzipiell, hat diese Customization, die wir da vornehmen, also diese Begriffe, die ja nur wir so finden, ne, hatte keine Relevanz für das Gameplay mehr oder weniger. Aber es hat uns immersiver in dieses Spielerlebnis reingeholt, weil du auch teilweise Sachen hattest, schreibe den Namen eines anderen Crewmitglieds auf. Dann hattest du an irgendeiner Stelle in deinem Lückentext plötzlich und während ihr alle so nach Motto kotzend über der Reling hinkt, zeigte Peng Peng Pi, Peng Peng Jacques dir, wie man aus Ohrenschmalz Kerzen baut oder so. Und du hattest dann irgendwie so diese Integration von den anderen auch in deine Geschichte und das war irgendwie cool. Also das, beziehungsweise das ist sehr, sehr cool gemacht. Und das macht halt richtig Laune, weil diese Bögen erzählen die Geschichte deiner Charaktere so ein bisschen weiter über die Zeit, die ihr das Abenteuer sozusagen miterlebt. Und am Ende, wenn die Kampagne durch ist, also die Kampagne nicht, die Mission durch ist, also dieses Szenario durchgespielt ist, so 2 Stunden, 3 Stunden in etwa brauchst du für so ein Szenario, wenn du gut bist, dann hast du am Ende auf der Rückseite dieses Bogens, der faltet sich quasi in so ein kleines Büchlein, dann hast du auf der Rückseite, musst du gucken, wie viele Sternenbildereignisse hast du in dem gesamten Spieldurchlauf ausgelöst. Und je nachdem, wie viele das waren, kriegst du das schlechte, das gute oder das legendäre Ende. Und da kommt es dann nochmal wieder so, dass ein Lückentext kommt, wo du dann diese Begriffe, die du am Anfang ausgewählt hast, eintragen musstest. Ne?
Das klingt ja cool.
Das ist ein mega geiles Spielprinzip, sag ich dir. Das spielen wir mit Sebastian und Sandra. Und das macht so ultra Bock, auch einfach, weil sich diese Rollen so organisch anfühlen. Ne? Also das hat jetzt nichts mit der Customization zu tun, aber einfach um die Bresche auch nochmal zu schlagen. Das fühlt sich einfach sehr, sehr organisch an. Wenn du der Proviantmeister bist, dann musst halt auch du das Okay geben, dass Proviant für irgendwas ausgegeben wird. Aha. Und es gibt dann auch so Zwischenereignisse zwischen einzelnen, also du fährst auf so einer kleinen Seekarte hin und her und löst da dann neue Ereignisse und neue Inseln und sowas aus. Und es gibt auch zwischendurch dann so Ereignisse, wo dann die App dir sagt, lies das jetzt dem Quartiermeister vor oder so. Und dann drückst du Play, der liest das vor. Es gibt einen Erzähler dazu, der das vorliest. Und dann muss an dieser Stelle der Quartiermeister die Entscheidung treffen. Was wird gemacht? Die anderen Spieler dürfen sich zwar beratend beteiligen, aber wenn du sagst, nö, alle sagen A, ich mache aber B, dann machst du B, weil du bist der Quartiermeister. Und jemand anders hat da gerade nicht mitzureden.
Ah, sehr schön.
Das
sehr
ist schon
sehr
ziemlich schön.
Da
cool.
Hat man dann quasi nochmal so ein Regelset draufgesetzt, was aber im Grunde genommen das Spiel noch ein bisschen außergewöhnlicher und
ja.
Unberechenbarer macht. Das ist ja auch eine Art von Freiheit.
Ja, vor allen Dingen ist es ein kooperatives Spiel, wo es aber auch darauf ankommt, sich gegenseitig so ein bisschen einen einzuschenken, weil du hast ganz oft, wenn du irgendwo anlandest, hast du die Option, am Schiff zu arbeiten. Und wenn du das machst, das ist dann, du kannst das Schiff reparieren, du kannst Vorräte aufstocken, aber du kannst auch von jedem Piraten, der nicht gerade mit am Schiff arbeitet, der also gerade auf der Insel irgendwo unterwegs ist, kannst du die Sachen durchwühlen und ihm einfach was klauen. Das ist halt ultra geil. Also wir spielen da sehr, sehr kooperativ mit den beiden, vermeiden da so ein bisschen uns gegenseitig in die Suppe zu spucken. Aber ich glaube, wenn du da eine Gruppe findest, die damit gut klarkommt, dann wird das, glaube ich, zum Piepen, dieses Spiel.
Das kann ich mir vorstellen. Das ist aber kein Pen and Paper
im klassischen Sinne, oder? Das ist ein Brettspiel, was aber einen sehr starken Pen and Paper Aspekt hat, wenn du mich fragst. Eben durch diese individualisierte Geschichte. Aber das Szenario ist halt nach 3 Stunden vorbei und es ist eine in sich geschlossene Geschichte. Also es ist keine fortlaufende Szenario-Geschichte, so nach dem Motto, du fängst mit 1 an und hörst mit Szenario 12 auf, sondern wir haben, glaube ich, das erste Szenario war das erste, was wir gespielt haben. Danach hatten wir Bock auf das vierte Szenario und ich glaube, das letzte, was wir jetzt gespielt haben, war Szenario 7 oder 8. Also wir gucken dann immer, worauf haben wir Bock, was hört sich gut an? Oh, das Herz der Hexe, das klingt gut, nehmen wir.
Ja, schön.
Das ist mega cool gemacht. Und aus dem Hause Asmodee, also für uns auch in Deutschland, vernünftig erhältlich, kann man nicht meckern.
Ja, sehr schön.
Und beim zweiten Spiel, ich hake nochmal weiter mit dem zweiten Spiel, weil das war jetzt ein sehr, sehr großes Spiel, wo wir das auf Papierbögen und sowas haben. Es gibt auch noch ein anderes Spiel, das muss ich selber aber sagen, habe ich noch nie gespielt. Da habe ich mich nur online informiert, weil ich das einfach sehr, sehr geil fand. Und Jascha, wenn du es gleich rausgoogelst, dir wird der Stil richtig gefallen, da bin ich mir sicher. Da musst du aufpassen, dass du das nicht für deine Frau kaufen musst. Das heißt nämlich Gloom, das Spiel, und ist von Keith Baker aus dem Atlas Verlag. Also Atlas Games Verlag. Und das Spiel ist zwar kompetitiv, aber das ist ein ganz, ganz interessanter Aspekt. Du hast so Plastikkarten aus recyceltem Plastik dabei, die du über deine normalen Karten drüber legst. Und dann passieren halt Dinge, storyrelevante Inhalte, die du dort notierst. Zum Beispiel kommt da dann handschriftlich so eine Textzeile von dir drauf wie, wurde von einem betrügerischen Anwalt ruiniert. Oder verlor alles bei einem missglückten Luftschiff-Investment oder so. Oha. Also du customizest da quasi die Charaktergeschichten, die kleineren Running Gags oder Witze in der Runde, die nur wir verstehen, die wir da sitzen. Und verknüpfst so die Karten so ein bisschen. Aber du veränderst die Werte der Karten nicht. Also du hast mechanische Werte dabei, die weiterhin gleich bleiben. Das verhindert meines Erachtens nach so ein bisschen dieses Bonkers-Bauen, dass plötzlich irgendwie Min-Maxing, Ungleichgewicht und alles wird irgendwie Kacke ist, weißt du? Das fand ich da sehr, sehr interessant. Und während du jetzt darauf reagierst, schicke ich dir mal den Link dazu, weil das gibt's in 1000 Varianten. Sogar ein Cthulhu.
Ja.
Cthulhu-Variante. Was auch sonst.
Das muss sein. Oh ja. Ja, ich sehe schon. Ich erinnere mich auch an das Cover von dem Spiel.
Da bist du schon mal weiter als ich. Für mich war es bei der Recherche komplett neu. Ich habe dieses Spiel noch nie in meinem Leben gesehen vorher.
Ich habe dieses schwarz-weiße Cover, das habe ich auf der Spiel irgendwo auf jeden Fall schon mal im Regal gesehen, weil mir das auch, ich konnte nur damit nicht so richtig was anfangen. Ich stand da einmal vor und ich fand es optisch, nämlich genau wie du gerade schon sagst, dachte ich so, das wäre eigentlich ideal für die liebe Isa. Aber dann, ja, keine Ahnung, wie es auf der Messe so ist, habe ich mir das nicht weiter angeguckt. Aber was du mir jetzt gerade geschickt hast hier, der Link zu dem Spiel, die Karten sehen ja auch super aus.
Ja.
Und ich sehe diese Schablonenkarten, die man da drauf
und
tut.
Und ganz wichtig cool. Für alle von uns da draußen, die quasi ihren inneren grünen Daumen auch noch mit ausleben wollen. Die zweite Edition ist fast ausschließlich aus recyceltem Plastik gemacht. Da werben die extra auf der Webseite mit.
Ja, das finde ich gut.
Ja.
Pluspunkt.
Das fand ich auch ganz cool. Und es basiert halt hauptsächlich darauf, dass du die Geschichte dieser einzelnen Figuren schreibst und nicht irgendwelche Broken-Karteneffekte draufschreibst und sagst, huhu, lol. Ne? Schießt wie Saruman oben auf dem Turm, trollololololololololol. Ne? Das passiert halt nicht.
Ja, sehr schön.
Jetzt darfst du wieder.
Zwei würdige Spiele auf jeden Fall. Ich hatte auch eins mitgebracht, Max, was mir in den Sinn kam. Und zwar ist das ein Pen and Paper namens Brindlewood Bay, was wir mit einer fünfköpfigen Gruppe spielen. Auf die eine Art ist es ein bisschen lazy vielleicht, hier ein Pen and Paper zu nehmen, weil, steile These von mir, Max, ich finde, je freier ein Spiel generell aufgebaut ist, und das sind ja Pen and Paper einfach per Definition, ne, du kannst dich da meistens relativ frei bewegen, desto customizabler, desto mehr customizable ist dann das, also die Spielwelt und das, was man darin tut. Die Regeln nicht unbedingt. Es gibt ja auch Pen-and-Paper-Systeme, in denen man die Regeln noch relativ stark anpassen kann. Aber das ist, glaube ich, so eine Sache, die alle Pen-and-Papers gemeinsam haben. So die Spielerfahrung, der Wiederspielwert kommt aus dieser Freiheit, die man da drin hat. Aber bei Brindlewood Bay gibt es eine Mechanik, die ich so noch in keinem anderen System kennengelernt habe. Und zwar können wir da in bestimmten Situationen eigene Vorschläge machen, wie die Handlung sich weiterentwickelt. Und darüber wird dann sozusagen demokratisch abgestimmt in der Spielrunde. Mein Lieblingsbeispielszenario war, also erstmal so zum Kontext, bei Brindlewood Bay spielen wir alle alte, gesetzte Damen, die in einem Krimi-Buch-Club gemeinsam ja, sich regelmäßig treffen. Und das Ganze ist so ein bisschen Lovecraftian angehaucht, weil da nämlich irgendwelche übernatürlichen Dinge auch vor sich gehen in diesem kleinen Ort Brindlewood Bay, in dem das spielt. Und abgesehen davon, dass das natürlich einfach nur Zucker ist und total cozy, dieses Spiel, allein diese Vorstellung, so eine alte Omi zu spielen, die da irgendwelche paranormalen Morde aufklärt, das ist schon mega witzig. Und dieser Vorgang, auf den ich zu sprechen kommen will, das passiert, wenn wenn so ein gewisser Schlüsselmoment ansteht. Das kann der Dungeon Master aussuchen, also wenn man einen bestimmten Punkt in der Handlung erreicht, dann wird einmal in die Runde gefragt und alle Spielenden dürfen dann ihre persönliche Meinung dazu sagen, wie jetzt zum Beispiel eine Handlung sich entwickelt. Zum Beispiel waren wir in der Situation, dass wir zu einem Backwettbewerb eingeladen waren in der Stadt. Also wir, die vier rüstigen Omis, wurden von der Spielleiterin aufgefordert, da teilzunehmen und waren dann auch da, haben da so unsere Stände aufgebaut. Und als dann die Jury rumgegangen ist, um den besten Kuchen zu bewerten, da ist dann von Stand zu Stand einmal diese Fragerunde gestartet. Und dann wird in der ersten Runde stimmen wir demokratisch ab, ob die Handlung, also in dem Fall das Backen des Kuchens, ob das geglückt ist oder nicht. Also erstmal so positiver Outcome, negativer Outcome. Das entscheiden wir als Gruppe. Einfach, weil es Spaß macht. Und das finde ich alleine ist schon mega, mega cool. Ne? Also, dass das nicht mit Würfeln irgendwie entschieden wird, sondern wir beraten darüber aktiv, passen das so ganz individuell an. Und wenn dann irgendwie feststeht, es gelingt, der Kuchen ist gut geworden, dann wird nochmal näher von den einzelnen Personen beschrieben, warum das so gut geworden ist. Da wird dann also quasi der Hergang dieser Aktion nochmal dargestellt. Und darüber, da entscheiden wir uns dann, was wir am besten finden. Und bei dem Kuchenback-Szenario war absolutes Gold. Da hatte Isa so eine gediegene englische Adlige gespielt, wie sich das gehört. Ne, war eine in unserer Runde, die dann auch an dem Wettbewerb teilgenommen hat. Und mein Vorschlag für die Bewertung ihres Kuchens war dann, dass das leider nicht gut gelingt, also dass der Kuchen misslingt oder die Jury nicht viele Punkte vergibt, weil nämlich unter diesem barocken Kleid, was die gute Isa da trägt beim Backen, man sieht, wie da eigentlich jemand anders, also so zwei fremde Arme rauskommen und quasi da den Teig bearbeiten und die ganze Arbeit machen, weil natürlich Isas Aristokratin irgendwie Personal dafür angeheuert hat, um so zu tun, als würde sie den Kuchen backen.
Okay.
Und das war einfach eine richtig witzige Situation. Das war absurd. Das passte so ein bisschen in dieses Szenario rein, weil wir das auch mit jeder Menge Humor gespielt haben. Und damit habe ich dann auch dieses Voting quasi gewonnen. Aber es gibt da so viele witzige Ereignisse, das kann halt auch in Kämpfen angewandt werden. Also immer wenn du als Dungeon Master der Meinung bist, hey, jetzt will ich mal auf die Kreativität meiner Gruppe hier zurückgreifen, dann erzeugst du so eine Situation und du kannst dich immer drauf verlassen, auch wenn du vielleicht nicht den optimalen Outcome selber vorbereitet hast, die Leute bringen immer irgendwas Cooles zustande, was die Handlung dann voranbringt. Und die Sache mit dem Kuchen war jetzt halt, das war so eine witzige, kleine Mini-Episode. Aber das kannst du halt auch bei den Schlüsselpunkten der Handlung, wenn es richtig wichtig wird, machen. Und dieses Erlebnis für die Spielenden eben, nicht einfach nur ein Critical Miss oder ein super Erfolg zu haben, sondern das zusammen so zu erarbeiten, das gibt einem so ein Gefühl von Macht und Kontrolle über das Spiel. Also, dass du wirklich bestimmen kannst, was da passiert. Und das ist so ein Level von Customizability ja letztendlich, was ich so noch nicht kannte, auch wenn viele Pen-and-Paper-Systeme ja sehr viel Freiheit bieten. Aber Brindlewood Bay hat da nochmal den Vogel abgeschossen, fand ich. Das hat mich so gut unterhalten.
Das klingt gut. Auch auf jeden Fall ganz witzig. Wenn man da den komödiantischen Aspekt ein bisschen ans Pen-and-Paper anlegt, dann funktioniert das auch, glaube ich, richtig gut.
Ja, und du kannst es ja theoretisch, je nach Situation, kannst du es auch ernst spielen. Ne? Das funktioniert auch, glaube ich. Also das Spiel ist insgesamt sehr, sehr cozy und halt immer mit so ein bisschen Humor gehalten. Mhm. Aber ich kann mir das auch gut in so richtig harten Kampfsituationen irgendwie vorstellen.
Ja, bei mir ist halt immer, also ich sehe immer die Schwierigkeit, in Anführungsstrichen dahinter, wenn das eine spielergetriebene Entscheidung ist, wie entscheiden sich die Spieler in Situationen, wo es für sie brenzlig wird? Klappt da alles Richtig. Oder wird da wirklich realistisch geguckt? Ne? Weißt du, wie ich meine? Weil prinzipiell will ja jeder irgendwie aus dieser Situation mit dem blauen Auge davon kommen. Und wenn ich einen W20 werfe und der W20 zeigt eine 1, ja, dann habe ich leider eine 1 gewürfelt, das ist dumm gelaufen. Habe ich eine 20. Ja. Aber ich kann mich nicht hinsetzen, würfeln und sagen, ich habe eine 20 gewürfelt. Weißt du?
Ja, das ist wahr. Da musst du dann als Dungeon Master wahrscheinlich auch irgendwann hart sein und sagen, okay, jetzt in dieser Situation stimmen wir nicht ab, sondern hier muss jetzt was Ernstes passieren. Aber auch da, ne, Customizability. Du könntest ja diesen Entscheidungsprozess auch nochmal als Dungeon Master mit einem eigenen Würfel irgendwie erschweren. Also du könntest dir ja Input geben lassen von den Leuten, was sie versuchen zu tun, und dann am Ende immer noch einen Würfel entscheiden lassen, ob dieses demokratische Voting jetzt auch wirklich so passiert. Also da kann man ja kreativ sein, finde ich.
Ja, das stimmt natürlich, das geht auch. Ja.
Point game. Also, ne, das war so ein bisschen mein kleines Highlight dabei. Ja.
Klingt aber auf jeden Fall auch witzig, muss ich sagen. Also, das sei schon mal so dahingestellt.
Ja, also war es auch. Aus eigener Erfahrung kann ich das sagen. Und natürlich für Lovecraft-Fans große Empfehlung, ganz anderes Setting mal.
Ja, da bin ich auch so ein bisschen interessiert und gespannt zugleich. Ne? Also gerade so als Lovecraft-Fan ist man da natürlich immer ein bisschen interessierter, nenne ich das jetzt mal.
Ja, Lovecraft zieht einfach.
Ja, das ist wirklich.
Max, so mit Hinblick auf die Folgenlänge, ich hätte noch einen Themenabschnitt sozusagen, über den ich mit dir reden will. Ja. Falls du, okay. Und zwar habe ich einmal mir gedacht, wir könnten auch nochmal besprechen, wozu man überhaupt Customization macht. Also, ist das was Positives? Kann das einen auch nerven? Und was macht das mit einem Spiel, wenn man diese Möglichkeiten anbietet? Mhm. Und ich habe einfach mal so ein bisschen gebrainstormt. Und ich finde, ein wichtiger Punkt, der Wiederspielwert einfach. Das finde ich, liegt irgendwie auf der Hand, ne? Wenn ich die Möglichkeit gebe, ein Spiel individuell anzupassen, sei es jetzt an den Regeln, sei es am Material, dann habe ich immer, ich erweitere immer die Spielerfahrung. Mal mehr, mal weniger, aber ja, immerhin.
Aber ich weiß, was du meinst.
Ja. Dazu, je nachdem, wie umfangreich man diese Customizability macht, finde ich dieses Gefühl der Freiheit, ne? Stichwort Brindlewood Bay, sehr, sehr schön. Also du hast das Gefühl, dass dein Spielerlebnis dadurch ein bisschen persönlicher werden kann und ein bisschen aus dem Schema ausbricht und du so eine Flexibilität dabei dann eben erzeugst. Finde ich sehr cool. Und ein Punkt, da bin ich drüber gestolpert, als ich in dem Zusammenhang bei Willen des Wahnsinns mal in den Foren unterwegs war. Wenn du eine große Möglichkeit für so Customization hast, dann förderst du damit auch das Engagement von deiner Community. Weil wir wissen ja, Willen des Wahnsinns wird ja jetzt in der modernen Generation mit einer App unterstützt. Aber da diese Tiles, das machen ja viele Dungeon Crawler so, nicht nur Willen des Wahnsinns, die kannst du ja so puzzleartig dir immer zusammensetzen. Und du hast im Grunde genommen halt die Möglichkeit, eigene Szenarien, wie bei so einer Pen-and-Paper-Kampagne, dir auch selber zu überlegen und mit dem vorhandenen Spielmaterial umzusetzen. Und bei Willen des Wahnsinns gibt es tatsächlich eine relativ große Community, vor allen Dingen noch aus dieser analogen Zeit, weil das gibt es dann natürlich nicht alles in der App. Wobei ich gar nicht weiß, ob man nicht das auch irgendwie als eine Mod für diese App irgendwie machen könnte. Aber in der analogen Spielvariante, der rein analogen Variante, da gibt's wirklich viele Leute, die sich nochmal eigene Storys überlegen, eigene Maps, eigene Charaktere dazu aufbauen und das alles dann im Regelsystem von Willen des Wahnsinns verorten. Das hat mich echt überrascht. Also ich weiß nicht, ob du da schon mal Kontakt mit hattest, Max, aber ich fand das sehr, sehr cool, was da aus der Community so zurückkommt.
Nee, also ich hatte das noch nicht auf dem Schirm, einfach weil ich bei Willen des Wahnsinns bin ich erst in der Edition dazugekommen, wo das Tablet schon vorhanden war, also wo die Apps es schon gab. Und bisher waren wir nie in der Verlegenheit, dass wir alles so weit kaputt gespielt hatten an den Szenarien, die da kamen, dass wir da hätten auf Custom-Content zugreifen müssen. Ich hatte das aber mal bei Zombicide. Da haben wir ganz früher mal ein paar Custom-Szenarien gespielt und waren auch selber da dran, eine Custom-Kampagne aus Bremen zu bauen.
Cool.
Haben wir aber nie wirklich fertig gekriegt.
Oh, wie cool wäre denn das? So auch im Bremer Setting dann? Oder,
Ja, genau. Also, dass man dann auch so ein bisschen mit den Teils versucht, so ein bisschen Bremer Schauplätze nachzustellen. Aber das ist dann irgendwann im Sande irgendwie verlaufen und ja, gut, ne? Wäre vielleicht bei dem übermäßigen Waffengebrauch auch ganz gut gewesen. Ist schwierig in Deutschland.
Also wenn du nicht dem Roland auf dem Domsplatz das Schwert abnehmen kannst und das als Artefakt einsetzen kannst, dann bin ich enttäuscht.
Nicht nur du, Idascha, nicht nur du.
Ja, genau, aber das geht ja auch in die gleiche Richtung. Ne? Also so Dungeon Crawler scheinen sich da besonders anzubieten, gerade wenn du so modulare Spielfelder hast, die du immer neu zusammenstellen kannst. Ja, das passt einfach sehr, sehr schön.
Was ich am Thema Customization aber auch sehr, sehr interessant finde oder sehr, sehr schön finde, ist, dass du einfach A, du förderst so immersiv kreative Spielgruppen, wie wir sie meistens sind, weil du ja ne, damit selber Content reinbringen kannst, selber deine Story gestaltest, wie bei manchen Spielen, das hatten wir ja gerade schon. Wenn du mechanisch was verändern kannst, was ich zwar nicht so gut finde, aber was es ja trotzdem gibt, förderst du das Regelverständnis deiner Spielenden, weil damit ich geile Sachen bauen kann, geile Effekte bauen kann, muss ich das Spiel dahinter verstanden haben.
Ja, richtig. Du musst es richtig durchdringen, damit das am Ende auch
genau.
Alles rund ist.
So ist es. Und es funktioniert meiner Meinung nach besser im kooperativen als im kompetitiven Bereich, einfach weil sich dann keiner irgendwie angepisst fühlt, wenn jemand anders eine kreativere Eigenleistung oder eine bessere Eigenleistung, sage ich jetzt mal von der Spielstärke her, erbracht hat als der andere, weißt du?
Ja, generell, ich erinnere mich noch an die Zeit früher in der WoW-Phase, ich als Teenie, immer wenn irgendein Patch rausgekommen ist, der irgendeine Klasse aufgewertet hat, da konnte ja keiner der Spielenden was für, ne? Das ist ja so ein Balancing, was von den Entwicklern eingeführt wird. Und was da in den Foren die Leute sich gegenseitig beleidigt haben teilweise, weil sie jetzt der Meinung waren, dass ihre Klasse jetzt auf einmal ungerechtfertigt schwächer geworden ist und die anderen ungerechtfertigt besser. Also, wenn ich das auf die Situation am Brettspieltisch übertrage und du mit deiner Custom-Regel auf einmal bei irgendjemanden auf den C trittst, dann gibt's Beef.
Ja, da gibt's ja genügend Vollidioten da draußen, muss man ja leider so sagen.
Ja, gerade Internet-Foren-Kultur war und ist immer noch manchmal sehr unschön.
Ja gut, mittlerweile ist das Forum ja fast komplett veraltet und auf Discord und so ausgewichen, was ich gehört habe. Aber
ja, und Reddit.
Ne? Stimmt, Reddit gibt's ja auch noch, da war ja was.
Reddit hat quasi sämtlichen Foren-Content irgendwie geschluckt.
Ja gut, ne, was soll's, muss ich mir nicht immer 1000 Foren anmelden, sondern muss mich nur auf einer Seite anmelden und 50 Subreddits abonnieren.
Richtig, das ist wahr.
Immerhin alles gebündelt an Scheiße, ja. Ne? Das ist auch schon wieder was Praktisches, oder?
Ja, das stimmt, immerhin. Also aus NutzerInnen-Sicht gar nicht so verkehrt.
Definitiv.
Oh, wo wir gerade bei Reddit sind. Ich habe einen super spannenden Reddit-Thread dazu dann auch gefunden, Thema Customizability. Da waren einige User, die dann eben anonym, also ohne nähere Details, auch gesagt haben, dass so Hausregeln der Ausgangspunkt für sie waren, sich mit der Mechanik von Brettspielen tiefer zu beschäftigen. Und einige Leute waren da, die zumindest nach eigener Aussage eben jetzt auch in der Brettspielentwicklung arbeiten und eigene Brettspiele produzieren, für die das der erste Touchpunkt gewesen ist. Also Schritt 1, bei Freiparken den Geldtopf einkassieren. Schritt 2, Monopoly-Adaption rausbringen.
Ja.
Nein, aber ich fand das cool, so diesen... Das mal aus diesem Blickwinkel zu sehen, dass das für viele Leute so einen großen Impact hat, dass deren ganzer Job dann am Ende sich darum dreht, ne? Weil sie eben einmal sich mit so einer Custom-Regel am Ende näher beschäftigt haben und dann so da reinkommen. Ja,
das ist schon irgendwie ganz cool, das Rabbit Hole.
Ja.
Wild eigentlich, ne? Wenn und, du darüber nachdenkst.
Ja. Tja. Und große Diskussion, ich glaube, das können wir hier als Laien gar nicht beantworten, war dann auch, inwiefern man mit so Customizations bei Brettspielen eben auch Geld verdienen kann. Also es gibt eine große Diskussion, ob es legal ist, wenn du so customized Regelwerke verkaufst, zum Beispiel, die dann explizit auf ein bestimmtes Spiel referieren. Also dürftest du dich jetzt hinsetzen und sagen, hier alternatives Regelwerk für Willen des Wahnsinns. Und ich fand die Diskussion relativ sinnlos bei Reddit, weil die Leute offensichtlich aus verschiedenen Ländern kommen und Urheberrecht da ganz unterschiedlich behandelt wird. Ja, und also der Tenor ist da sehr, sehr unterschiedlich ausgefallen. Aber auch das finde ich irgendwie mal eine spannende Überlegung. Ne? Also unter der Voraussetzung, dass es legal ist, wenn du ein Spiel findest, wo sich viele, viele Leute über die gleichen Dinge beschweren und du sagst einfach mal, hey, das ist ja anscheinend irgendein Painpoint, den die Leute haben und ich gebe euch jetzt hier eine verbesserte Regelversion davon. Ich glaube aber, zumindest in Deutschland würden die meisten Verlage da Sturm laufen, wenn ich mich hinsetze und sage, Willen des Wahnsinns Version 3 von Jascha, bitteschön, für euch, kostet 5 Euro.
Ja, das wird wahrscheinlich nicht gehen. Also das ist ja, da brauchen wir ja gar nicht so allumfassend gucken. Da brauchst du ja nur mal gucken, was in der 5. Edition bei D&D vor ein paar Jahren passiert ist, wie sich da Wizards of the Coast, aka Hasbro, selbst ins Knie geschossen hat. Also es gibt seit Jahr und Tag, gibt es so eine Community Content Policy bei D&D, dass du die Inhalte von Dungeons & Dragons für selbst erstellte Inhalte einfach nutzen darfst. Du darfst diese Inhalte auch veräußern, solange es dein eigenes Gedankengut dahinter ist. Also solange du nicht einfach nur Curse of Strahd umschreibst, weißt du? Und da wollten sie diese Policy abschaffen, weil denen aufgefallen ist, dass ganz schön viele Leute ganz schön viel Geld mit ihrem Custom-Content verdienen. Und die sich dachten, ey, das ist ja aber Geld, was wir nicht verdienen. Alter, war das ein Shitstorm im Internet, ey. Huiuiuiui, Tiffy.
Können wir nicht Leute, die nicht bei uns beschäftigt sind, für uns arbeiten lassen und davon profitieren?
Ja, so in etwa. Also schon echt pervers. Ja, nee, aber ja. Da kannst du halt schon sehr, sehr deutlich sehen, dass du da echt ein bisschen aufpassen musst mit den Leuten und mit den Verlagen, weil selbst so eine vorhandene Policy schützt dich scheinbar nicht.
Ja, das kann sich alles ändern. Und ich erinnere dich an was, Max. Ich hoffe, besagte Person hört nicht zu, aber Elon Musk hat auch mal mit dem Gedanken gespielt, D&D aufzukaufen. Also komplett.
Ja, da wird sich Hasbro schön den Vogel zeigen. Das ist die, ja, das Money, denke ich auch, das ist also die Hasbro Money Cow, das werden die nicht abgeben.
Nee. Vor allem, man weiß ja, was mit Unternehmen passiert, in die Elon Musk investiert ist.
Ja, selbst wenn er das nicht an die Wand knallt, ne, ist ja voll egal. Aber die werden sich ihre Money Cow nicht abkaufen lassen, weil D&D ist einfach eine Lizenz zum Gelddrucken. Also jetzt gerade auch durch den D&D-Film und so, ist das, glaube ich, wieder so im kollektiven Bewusstsein. Und es ist ja dank Big Bang Theory zum Beispiel, ist es ja auch vollkommen salonfähig geworden, Pen and Paper zu spielen. Die Pen and Paper Verkaufszahlen sind unglaublich nach oben geschossen, genauso wie Stranger Things, genau. Das ist salonfähig geworden. Das haben plötzlich normale Leute, also nicht, dass ich jetzt uns als unnormal bezeichnen möchte, aber das hat plötzlich der Autonormalverbraucher gekauft und mal ausprobiert. Ne? Das wäre vor solchen Serien wäre das undenkbar gewesen. Da warst du Fraktion Kellerkind, geh mal Vitamin D tanken, wenn du sowas gespielt hast, weißt du?
Ja. Wir gucken gerade Stranger Things so in Vorbereitung auf die 5. Staffel und wir sind jetzt gerade in der ersten Episode von Staffel 4 gewesen. Das ist das, wo so genial quasi das Endspiel von der Basketball-Lokalliga, wie auch immer, an der Schule stattfindet und wirklich zeitgleich die letzte Sitzung von so einer D&D-Kampagne, wo die Kids dann alle da zusammen sind. Und das hat mich jetzt noch gekriegt, weil das auf so eine schöne Art und Weise darstellt, wie die Leute dabei sind bei D&D, ne? Wie die Kids das da spielen und vollkommen ausrasten, als der Würfel da in Zeitlupe fällt und parallel dazu der Basketball auf den Korb zufliegt. Ja. Also ich finde, das ist so ein schönes Symbol, wie das für manche Leute halt das gleiche Gefühl auslösen kann. Ne? Also ich glaube, das hat wirklich, also jetzt nicht speziell diese Folge, aber solche Serien werten wirklich das Hobby so ein bisschen auf.
Das stimmt und ich muss da jetzt auch wieder als der, ich sag mal, der dedizierte DM in unserem Freundeskreis muss ich leider aber auch wieder mal die Vorsichtfahne schwenken, weil leider Gottes muss ich auch sagen, schüren solche Serien und auch dieses von zum Beispiel Matt Mercer hier, die Mighty Nein von Critical Role, die fördern leider aber auch einfach ein falsches Bild von diesem Hobby. Weil die Leute alle...
Meinst du im Sinne von... erzähl, sorry.
Ja, weil die Leute halt alle denken, wenn ich jetzt Pen and Paper anfange mit meinen Kumpels, ne, und hab vielleicht einen Spielleiter, der das schon ein bisschen länger spielt, dann ist das alles wie bei Matt Mercer und denen. Das ist es aber nicht, weil,
ja.
Leute, das sind, muss ich einfach auch mal Awareness für schaffen, für die Leute, denen es vielleicht nicht bewusst ist, das sind professionelle Synchronsprecher, die da am Tisch sitzen. Alle.
Ja.
Die haben ein Skript.
Ja.
Die wissen zwar nicht genau, meiner persönlichen Meinung nach zumindest, wo die Kampagne hingeht, dass natürlich noch Surprise-Effekte dabei sind. Aber die werden ein grobes Skript haben, wie die sich mit ihren Charakteren zu verhalten haben. Die müssen sich das nicht live am Tisch in Farbe und bunt überlegen, während die vor der Kamera sitzen. Die wissen, mein Charakter hat dieses und jenes Verhaltensskript, also reagiere ich entsprechend auf das, was der Typ da vorne erzählt. Und der hat ja sein vorgeschriebenes Skript, sag ich jetzt mal, wie der seinen Plan da machen will. Na, also die verdienen damit Geld, die haben die Zeit dafür. Wir haben alle im Regelfall noch einen Job nebenbei und sind keine Synchronsprecher.
Ja, es ist ein Riesenunterschied, ob ich bei D&D meinen Charakter spiele oder jemand, der, wie ja so oft auch bei Synchronsprechern, eben eine Schauspielerausbildung hat und mehrfach in seinem Leben schon so Impro gelernt hat. Also ich weiß, dass man so in der Schauspielausbildung das halt auch fest macht, ne? Improvisationsschauspielerei. Und alleine das ein paar Mal gemacht zu haben und damit dann im besten Fall dein Geld zu verdienen, das macht schon also einen himmelweiten Unterschied aus, ne? Also... Ja, da hast du recht.
Ja, und das ist vor allen Dingen auch unglaublich anstrengend für die Stimme, sage ich euch auch, wie es ist, wenn man nur 2 Stunden für so eine Session seine Stimme aktiv verstellt, wenn man das nicht gewohnt ist. Das geht richtig auf den Stimmapparat. Alter Falter.
Ja. Okay. Ja. Max, ich würde sagen, Thema Customizable Board Games. Hast du noch irgendwie Kommentare, Anmerkungen oder haben wir es?
Ach, ich würde einfach als Fazit von dem, was wir gesprochen haben, sagen, dass Customizable Brettspiel-Content halt einfach kein mögliches Massenprodukt ist. Ne, wir sehen, es ist immer wieder so ein Nischeneffekt sozusagen. Ne? Weil es aber auch einfach sich für so einen Designer als mutiger Vorstoß rausstellt meistens. Weil du halt eben dieses hohe Risiko hast. Wenn du das nicht richtig angehst, dann wird's halt scheiße auf gut Deutsch. Ne?
Tja, so ist es. Ne? Das braucht Mut und Expertise.
Wiederum sind Spiele, die natürlich dieses Customizable-Element haben, perfekt für uns wie Podcaster. Da können wir gut drüber diskutieren.
Ja, das ist allerdings wahr. Ich würde sagen, ihr Lieben da draußen, schickt uns gerne mal Spiele, die so eine gewisse Customizability haben, die ihr gespielt habt. Habt ihr irgendwelche Beispiele vielleicht aus eurer eigenen Erfahrung, wo das besonders gut funktioniert hat oder vielleicht auch besonders schlecht? Ich hoffe es nicht für euch, sondern ich hoffe natürlich, dass ihr da gute Erfahrungen mitgemacht habt. Und ja, schreibt uns auch gerne, wenn ihr selber mal euch an so Regelanpassungen versucht habt. Also spielt ihr über Monopoly hinaus irgendwelche Brettspiele mit Hausregeln, die für euch besonders gut funktionieren? Oder habt ihr Spiele, wo ihr sagt, die bräuchten mal ganz, ganz dringend ein Community-Update, was vielleicht einfach nur aus markenrechtlichen Gründen noch nicht kommt? Da wird es wahrscheinlich einige Vertreter geben. Aber ja, lasst uns wissen, was ihr davon haltet, auch von diesen 3 Customization-Bereichen, über die wir am Anfang sprachen. Haben wir was vergessen? Fehlt euch was? Dann schreibt uns einfach. Alle Links, Kanäle in der Folgenbeschreibung, wie immer.
Ja, gute Zusammenfassung, würde ich sagen. Damit können wir uns in diesem Sinne doch in die übernächste Woche, also die nächste Folge, verabschieden, oder?
Würde ich auch sagen. Machen wir so.
Also ihr Lieben, bis dahin. Tschüss.
Ciao.